Mein Thema heute soll das Thema, sagen wir einmal, was angekündigt war, auf der Ankündigung war, Krishna-Bewusstsein für jeden. Ich muss sagen, dass ich heute dieses Thema nur tangieren werde, denn sowohl morgen als auch übermorgen findet ein ganz interessantes Seminar statt hier im Tempel, was ausschließlich diesem Thema gewidmet ist. Wir werden morgen, ich muss es euch gleich jetzt schon vorankündigen, weil es Möglichkeiten sind, daran teilzunehmen. Wir werden morgen ein sehr interessantes Seminar beginnen. Das heißt, Bhakti Yoga zu Hause, und werden im Laufe des Seminars zunächst einmal theoretisch die einzelnen Vorgänge des Bhakti Yoga klären und dann aber gleich danach Workshops haben, in denen man lernen kann, wie man meditiert, wie man lernen kann, wie man eine Verehrung macht mit einer traditionellen Zeremonie. Man kann lernen in diesem Workshop eine Opferung von Nahrungsmitteln im Höchsten auszuführen und noch einige andere rein praktisch bezogene Dinge. Dieses Seminar fängt morgen an um 17 Uhr hier im Tempelraum und wird dann reisen in den Raum, also an zwei Orte, an den theoretischen einen und den praktischen Teil ein. Und am darauffolgenden Tag, das heißt Dienstag ebenfalls um 17 Uhr, werden wir in der Innenstadt in unserem Gewinner Kulturtreff den zweiten Teil des Seminars haben. Dieser Seminar heißt die allmählichen Schritte auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins. Und nochmal, das ist also ein Seminar zum Kennenlernen, eines, das auf Erfahrung und damit natürlich von der Praxis hier ist, aber auch für solche, die einfach mal schauen und hereinschauen möchten, sehen möchten, wie lebt man das? Was ist denn dieser spirituelle Forum des Krishna-Bewusstseins? Also es ist dann das wirklich zu empfehlen, und es gibt bestimmt ein Vorteil oder eine Ankündigung dort in dem Vorraum, in der Empfangshalle, wo ihr noch einzelne oder Einzelheiten in Erfahrung bringen könnt. Heute nun möchte ich sprechen über ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und von dem ich glaube, dass es auch von allgemeinem Interesse ist, weil es eben so relevant ist. Ich möchte heute sprechen über spirituelle Stärke. Denn Barbara hatten wir gestern, vorgestern und gestern Vorträge zum Thema Inspiration, woher sie kommt und wie sie stärkt gehabt. Und heute haben wir das Thema spirituelle Stärke. Ich möchte zunächst einmal, bevor ich anfange, euch fragen, was ihr euch unter diesem Begriff vorstellt. Also nicht einfach Stärke, so wie Kraft, die man in einem Bodybuilding-Studio entwickelt. Sondern spirituelle Stärke. Was könnte das sein? Ich möchte von dem ausgehen, was als Konsumwirt oder als allgemeines Verständnis in der Zuhörer. Spirituelle Stärke ist Sicherheit und Vertrauen im Verstand. Innere Stärke hat im Gegensatz zu äußerer Stärke. Spirituelle Stärke ist eigentlich innere Stärke. Die Stärke, die man braucht, um sich hinzugeben. Wem oder was? Krishna. Ja. Man bekommt spirituelle Stärke, wenn man spirituelles Leben kennenlernt.
Ja.
Quelle und durch allerlei andere Handlungen führen auch zu Wirkende Stärke bedeutet, mit der Barmherzigkeit zu schmerzen, Entschlossenheit auf den spirituellen Weg zu gehen. Wirkende Stärke bedeutet denken, man braucht dazu eine Stärke. Man entwickelt dadurch eine Stärke, die in sich geht. Und das ist dieser kommt durch einen bestimmten Vorgang. Gut, also ich will da jetzt gar keine Antwort drauf geben, sondern mal sehen, was ich für Antworten habe. Ich möchte zunächst einmal einen Unterschied machen. Das ist doch ein bisschen für eine Antwort. Ich möchte zunächst einmal gerne einen Grundsatz für das spirituelle Leben sagen. Das heißt, dass man den höchsten oder irgendeine Form der Selbstverwirklichung nicht erreichen kann, ohne spirituelle Stärke zu haben. Für materielle Ziele ist es nötig, eine bestimmte Stärke aufzubauen. Wollen Sie zum Beispiel ein lokales Ziel erreichen, müssen Sie dazu wandern und fortbewegen, brauchen dazu ein bisschen Stärke. Um eine Lösung zu finden für ein schwieriges mathematisches Problem oder irgendeine andere Denkaufgabe, brauchen wir intellektuelle oder vielleicht mentale Stärke. Um ein spirituelles Ziel zu erreichen, da brauchen wir nicht so sehr Körperkraft oder die Kraft des Denkens, sondern insbesondere die Kraft der Seele oder spirituelle Stärke. Und jeder von uns hat diese spirituelle Stärke und somit ist es für jeden von uns nötig, ein Yoga oder eine Verbindung mit dem Höchsten zu erlangen. Allerdings ist es so, dass diese spirituelle Stärke bei den meisten von uns bedeckt ist und insofern genug. Schiller Braubart, mein spiritueller Meister, gab einmal das Beispiel von einem Diamant. Der Diamant hatte eine Leuchtkraft, die in ihm drin steckt. Solange der Diamant jedoch von Erdverkrustung bedeckt ist, ist es nicht möglich für ihn, diese Leuchtkraft zu zeigen. Die Bedeckung muss erst entfernt werden. Ne? Und konzentriere dich dann wieder, wenn es geht. Also. So. Du kannst es auch gerne trinken und kriegst auch noch einen Keks, wenn du ruhig bleibst im Verlauf der Vorlesung. Also nicht so gut in der Kinder als sie und ich. Für spirituelle Stärke, um den Höchsten zu erlangen, ist in jedem von uns enthalten, ist jedoch, solange wir ein ausschließlich materiell geprägtes Leben führen, bedeckt, wie die Leuchtkraft in einem Gewehr steckt, bedeckt ist von der Erde oder dem Stein. Diese spirituelle Stärke herauszuholen oder zu entwickeln, ist eines der allerwichtigsten Grundsätze des spirituellen Lebens. Das spirituelle Leben wird manchmal in unserer Kultur falsch verstanden. Es wird verstanden als etwas, was man dazu nimmt, was man vielleicht sogar fälschlich dazu nimmt, eine neue Kultur, neue Ansichten, die nicht mit dem ursprünglichen Gedankengut und also zu tun haben. Ich war, wie einige von euch vielleicht wissen, jetzt für längere Zeit im kriegsschwangeren Serbien. Und hatte dort mit einer mit der orthodoxen Kirche einen Austausch, den pflege ich schon lange, und mir wird vorgeworfen, dass durch die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins die Menschen von ihrem ursprünglichen Gedankengut abgebracht werden, nämlich von dem serbischen Gedankengut, von einem nationalistischen Gedankengut, was Krieg gegen, also durchaus rechtfertigt. Das ist ein schwerer Vorwurf, der erhoben wird. Und ich sage darauf, wir sagen darauf hin, dass mein Krishna-Bewusstsein uns nicht daran, sagen wir mal, uns nicht von unserem ursprünglichen Bewusstsein wegbringt, sondern dieses entwickelt. Denn das ursprüngliche Bewusstsein der Seele ist nicht, wie soll ich mich ausdrücken, serbisch zu sein oder schweizerisch zu sein, sondern das ursprüngliche Bedürfnis der Seele ist es, ein Diener Gottes zu sein. Ich möchte ganz kurz Stellung nehmen zu dem durchaus philosophischen Thema von zwei Parallelwelten. Ein Christ ist in einer anderen Welt im Augenblick, die nicht in der Vortragswelt. Und das ist natürlich für ein Kind, ist also, jetzt müssen wir sehen, wie wir das machen, dass das Kind glücklich wird und sich nicht konzentrieren kann. Warum geht das Kind nicht so an Kinderspiel reingeben? Also in der Halle haben wir sowas. Will nicht. Du willst dabei sein. Gibt es nicht ruhige Kinderspiele, so Malereien oder so? Wir müssen das leider lösen, weil ich guck mal, du, wie heißt du? Roshani, die kann dir ja eine Zusammenfassung der Vorlesung geben. Die müssen auf zwei Welten bleiben, sonst ist das Kind nicht normal und der Erwachsene nicht normal. So gut. Wir reden also, wenn wir vom Krishna-Bewusstsein sprechen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, von dem ursprünglichen spirituellen Bewusstsein der ewigen Seele. Krishna-Bewusstsein ist nicht etwas Sektiererisches, etwas, was von einem fremden Kulturkreis uns aufgesetzt wird, sondern ist etwas, was in jedem Lebewesen enthalten ist. Die Schriften geben uns auch das Beispiel von einem Samen, in dem bereits ein ganzer Baum vorhanden ist. Latent, schlafend, das heißt nicht sichtbar, aber dennoch da. Ein Rosensamen wird sich eine Rose entwickeln, ein Rosenbaum. Also ein Zitronensamen wird sich ein Zitronenbaum entwickeln und nicht ein Mangobaum oder ein Mahagoni-Baum. So entwickelt sich aus jedem Lebewesen, wenn es zu seinem ursprünglichen Bewusstsein kommt, dieses ursprüngliche Gottesbewusstsein. Das ist auch ein Unterschied zwischen der Selbstbestimmung des Krishna-Bewusstseins. Wir sagen zum Beispiel nicht, wir seien eine Religion, die sich verändert entsprechend des Kulturkreises, in dem man gerade ist. Wir sagen, dieses Dharma, Dharma, dieses Wort bedeutet etwas, was untrennbar mit einer Substanz verbunden ist. Zum Beispiel das Dharma des Wassers ist, es flüssig zu sein, oder das Dharma des Salzes, salzig. So ist es auch die untrennbare Eigenschaft eines jeden von uns, Gottesbewusstsein oder Krishna-bewusst zu sein. Vor einiger Zeit bin ich in Island gelandet und wurde dort interviewt von einem sehr kritischen Reporter, der sagte, aha, jetzt ist auch die Hare Krishna-Bewegung in Island, die wollen wahrscheinlich Leute zu ihrem Glauben bekehren. Und ich liebe solche Fragen und sagte dann mit einem spitzbübischen Lächeln, es ist nicht nötig, jeder ist bereits ein Hare Krishna. Was? das in der Erfahrung. Ja, mit Krishna-Bewusstsein meinen wir nämlich das ursprüngliche Bewusstsein des Lebewesens, das Gottesbewusstsein, was im Augenblick verdeckt ist und in diesem Teil des Landes provinzialisch als Isländer Bewusstsein bekannt ist. Das heißt, die Identifikation mit einer zeitweiligen Rolle, ein Isländer zu sein. Und nach diesem Heavy Statement habe ich dann ein nettes Wort gesagt, das jeder schätzen konnte. Aber das ist eigentlich der philosophische Punkt, dass wir mit Spiritual, mit Krishna-Bewusstsein, also etwas meinen, was in jedem gegenwärtig ist. Und was sich nicht notwendigerweise in einer Ausdrucksform manifestiert, so wie wir es als Mönche gefunden haben, also in dieser Kleidung, in diesen äußeren Symbolen. Ja. Mein Vater kam einmal mit meinem spirituellen Meister zusammen und kritisierte ihn sehr heftig dafür, dass zwei seiner Söhne jetzt in der Bewegung zur Krishna-Bewusstsein seien. Und er sagte, sie haben eine fremde Kultur hierher gebracht, die nicht überlebensfähig ist im europäischen Kulturkreis. Und da sagte dann Srila Prabhupada, sie, womit er mein Vater meinte, können Krishna bewusst werden in Schlips und Kragen. Das hat mein Vater nicht vergessen. Und er geht ihm noch immer im Kopf herum. So. Das ursprüngliche, wie sieht jetzt das Krishna-Bewusstsein aus? Das heißt, es gibt drei Eigenschaften, Sat, Chit und Ananda. Das heißt, es ist ewig, wir sind voller Wissen und voller Glückseligkeit. Das sind die Qualitäten der ewigen Seele und das sind für unsere ursprüngliche Natur. Diese Natur kann man entwickeln, indem man langsam spirituelle Kraft entwickelt, um den spirituellen Weg zu gehen. Das ist sehr wichtig. Das Krishna-Bewusstsein taucht auf innerhalb eines Prozesses, der ständig stattfindet. Das ist genauso wie, ich möchte ein Beispiel aus dieser Welt geben, was vielleicht einigen von euch bekannt ist als eigene Erfahrung. Liebe. Viele Menschen denken, Liebe, das heißt, ich muss geliebt werden. Ich muss die Liebe eines anderen Menschen haben. Aber das ist ein sehr ungenügendes und auch sehr eingeengtes Prozess von Liebe. Liebe kann nur auftreten in einem Vorgang des Gebens. Es steht in einem Prozess. Nicht etwas, das man wie ein Objekt nimmt und dann hat. Deswegen gehen so viele Ehen heutzutage in die Brüche, weil den Einzelnen, die meinen, okay, jetzt sind wir verheiratet, selbstverständlich, dass wir eine gute Beziehung miteinander haben. Aber das ist nicht so. Liebe entsteht in einem Prozess, der ständig stattfinden muss und ständig erneuert werden muss. So ist es auch mit Krishna-Bewusstsein, was seltsamerweise gar nicht so weit entfernt ist von dem Begriff der Liebe. Krishna-Bewusstsein entsteht in dem Prozess des Dienens, des Gebens, dass man Krishna oder Gott, dass man sich im Dienste Gottes beschäftigt. In diesem Prozess entsteht zunächst einmal die spirituelle Stärke, die man aufbringen muss, um sagen wir mal den zahlreichen Hindernissen, die auf dem spirituellen Pfad auftreten, die Stirn bieten zu können. Die Feinde, die auf dem spirituellen Pfad angreifen, mit schweren und zum Teil schwer bewaffnet sind, die uns zwingen können, wenn wir nicht vorsichtig sind, den spirituellen Pfad aufs Neue zu verlassen und zum materiellen Leben wieder zurückzugehen. Diese Feinde sind jedoch nicht äußere Feinde. Da könnte man schnell zur Schweizer Armee gehen oder zur Polizei. Und diese Feinde sind innere Feinde, die in unserem eigenen Bewusstsein sich häufig eingerichtet haben. Diese Feinde werden als Kama, Krodha, Moha und so weiter bezeichnet. Also Feinde treten dann auf. Diese Feinde sind die ganze Zeit, sagen wir mal, in unserem Bewusstsein und dirigieren unser Handeln. Wenn jemand jedoch den spirituellen Pfad antritt, werden sie sehr deutlich sichtbar, plötzlich vor ihm. Und es bedarf einer gehörigen, einem gehörigen Maß an spiritueller Kraft, um sie dann auch zu überwinden. Diese spirituelle Kraft ist erhältlich, wie ich schon sagte, in dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Es ist nicht so, dass spirituelle Kraft so etwas ist, wie, was man so chemisch absondern kann, und dann einfach so runterträgt, also kaufen kann in der Flasche und runterträgt, wie eine Kraftkost. Unser heutiger zivilisierter Mensch wünscht sich das ja auch. Kennt ihr das, man macht so mal Käse zum Beispiel, gewinnt man, indem man Milch aufkocht und Zitrone reinträufelt und dann klumpt die Milch und man hat dann diese festen Stücke, die braucht es nur noch abzugießen und hat dann, ja, man kann spirituelle Kraft nicht so gewinnen, indem man es und dann einfach einkaufen und dann schlucken, sondern man muss sich selber darum bemühen, und das, wie spirituelle Kraft kommt, ist ganz einfach. Man bringt sie zum Vorschein. Sie ist ja ewig in der Seele drin, wie die Leuchtkraft im Diamanten vorhanden ist. Wir müssen nur den Diamanten freimachen von, soll ich mich ausdrücken, von dem Schmutz. Und da bin ich wieder bei meinem doofen Elefanten angelangt, den ich schon mal gezeigt habe. Ich hatte gesagt, um einen Elefanten auf einen Stein zu hauen, muss man nur das wegnehmen, was nicht Elefant ist. Dann hat man ihn. Ne? Das war der Elefant. Ich denke, weil ich immer wieder vor und mache mich noch lächerlich vor der gebildeten Schweizer Zuhörerschaft. So ist es auch, wenn wir spirituelle Kraft erlangen wollen. Wir können es nicht kaufen, auch nicht irgendwie durch einen mechanischen Prozess erlangen, sondern wir müssen uns selber daran machen, die Bedeckungen der Unwissenheit, die unsere ursprüngliche Natur bedecken, hinwegzutragen. Und dazu gibt es Vorgänge, genauso wie bei dem Herstellen eines Steinelefanten, ein Hammer und ein Steißel, sagt man, glaube ich, hilfreich sind, so ist auch beim Gewinnen unserer spirituellen Kraft, und ich möchte das besser sagen, beim Zurückgewinnen unserer spirituellen Kraft, ein spiritueller Vorgang nötig. Wir empfehlen ganz stark, und da stehen wir wirklich nicht alleine da, sondern eigentlich sind alle Traditionen da hinter uns, das Singen der heiligen Namen Krishna. Sieht mal, wenn man etwas reinigen will, wenn es sehr grob ist, dann kann man da einfach eine Bürste nehmen. Wenn es ein bisschen mehr drin ist, muss man vielleicht Wasser nehmen mit ein bisschen Waschlauge. Wenn aber wir zum Beispiel einen Tonkopf haben, der verschmutzt ist, dann brauchen wir einen ganz feinen Pinsel und eine gewisse chemische Substanz. Wenn der Geist eines Menschen verschmutzt ist von Gier oder von Neid, dann muss es noch subtiler werden. Dann können wir nicht Wasser nehmen und eine Gehirnwäsche vornehmen. Das Wasser in sich reinträufeln, sondern wir müssen einen spirituellen Vorgang annehmen. Ich habe schon mal gehört, dass wenn man sehr feine elektronische Messgeräte hat, die verschmutzt sind, tut man sie in ein Bad hinein, in ein Chemobad. Und dort wird eine Schwingung erzeugt, die so leicht vibriert und kommt es bis in die feinsten Teile und säubert es so. So kann auch Klangschwingung, das Bewusstsein läutern und zum Teil neu strukturieren. Wenn wir den Hare Krishna Mantra chanten, was wir dann tun, ist, dass wir eine Klangschwingung, eine spirituelle Klangschwingung nehmen, die in der Lage ist, das Bewusstsein eben von den Bedeckungen Lust und Neid und Gier zu entwickeln. Und dann strahlt ganz klar und auch stark das spirituelle Bewusstsein hervor. Und dann ist es ein leichtes, sagen wir mal, den inneren Feinden den Rücken zu kehren, weil man eben einen viel höheren Geschmack hat, viel höhere Erfahrungen. Es gibt Todes-Yoga und Lebendes-Yoga. Todes-Yoga ist, wenn man durch eigene Kraft versucht, den Geist zu kontrollieren, indem man Atemübungen macht, sich in die Einsamkeit hinsetzt und alles Mögliche versucht, damit die Erinnerungen des Alltages nicht wieder vom Geist Besitz ergreifen. Lebendiges Yoga ist nicht dieser Pfad der Quälerei, sondern es bedeutet, dass man durch einen spirituellen Vorgang freigemacht wird von Fremdeinflüssen, sodass die ursprüngliche Natur stark zum Vorschein kommt. In der Homöopathie hat man das, dass man nicht versucht, Symptome zu heilen, sondern dem Körper seine konstitutionelle Stärke zurückzugeben, sodass er dann selber die Krankheit rauswerfen kann. So ist es auch im spirituellen Leben. Man versucht, der Seele ihre spirituelle Kraft zurückzugeben, indem man sie einfach nur freimacht von schwächenden Fremdeinflüssen, materiellen Fremdeinflüssen. Und dann werden wir durch spirituelle Kraft sehr leicht den Geist, die Intelligenz und auch den Körper unter leiten können, statt von ihnen geleitet zu werden. So, ich möchte euch alle intensiv bitten, einmal diesen Vorgang auszuprobieren. Fangt an, den Hare Krishna Mantra zu chanten, und dazu möchte ich euch einen Tipp geben. Jede Form von Spiritualität, ob das nun Yoga ist oder Bhakti-Yoga oder Hatha-Yoga oder so, wirkt erst dann, wenn man völlig konzentriert ist. Konzentration und Aufmerksamkeit ist das große Geheimnis des spirituellen Lebens. Ein spiritueller Vorgang kann nicht greifen, ohne dass man in ausreichender Weise konzentriert ist. So ist es auch beim Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Man muss seinen Geist ein wenig von den Sinnesobjekten abziehen, die um einen herumtanzen, wie die verführerische Prostituierte. Das war ein nur für mich typischer Begriff, also die normalen Krishna-Leute sprechen nicht so. Man muss seinen Geist von der Maya der Illusion wegziehen, um es ganz einfach zu sagen, und gesellschaftsfähig zu bleiben. Das ist sehr wichtig, sonst wird der Vorrang des spirituellen Lebens nicht wirklich greifen. Das Chanting nicht wirklich greifen. Wenn ihr einen Samen habt, einen potenten Samen, ihn aber in verkarstetes Land hineinsetzt, wird er nicht Frucht tragen. So ist auch das Chanten, wenn der Geist nicht konzentriert ist und unaufmerksam von hier nach da wandert, nicht wirklich kraftvoll. Es kommt schon was daraus. Man wird schon merken, wie sich die spirituellen Wünsche regen, wie man plötzlich sehr belebt ist und sein spirituelles Ziel viel klarer sieht. Aber wenn man wirklich will, dass das Chanten Frucht trägt, ist es absolut wichtig, den Samen nicht auf verkastetes Land oder in einen unaufmerksamen Geist zu setzen. Es ist wichtig, den Geist zu kontrollieren. Hier kommt das Schöne und auch Ermutigende. Wenn man einfach chantet, auch wenn der Geist nicht so kontrolliert ist und man vielleicht sogar abgelenkt ist, wenn man einfach weiter chantet und versucht, den Geist zu kontrollieren, wird man irgendwann dazu kommen, dass sich ein Wohlgeschmack einstellt und man dann mit großer Begeisterung meditieren kann. Gut, das ist ein kleiner Punkt über spirituelle Stärke gewesen. Ich möchte nochmal verweisen auf die beiden Seminare, morgen hier im Tempel um 17 Uhr und übermorgen im Govinda Kulturtreff, wo es möglich ist, mehr zu erfahren über die spirituelle Praxis und noch praktisch sitting by the Supreme Court. Ich möchte jetzt ein Gast aus Vrindavan einladen. Wir haben in Vrindavan eine Schule, eine Gurukul-Schule, und da ich weiß, dass viele, also einige von unseren Gästen Kinder haben, beziehungsweise viele von unseren Gästen Kinder kriegen werden in ihrem Leben, und sich Gedanken machen über eine Ausbildung oder einfach nur mal hören wollen, wie sind unsere Schulen im spirituellen Leben, möchte ich gerne Jiva vorstellen. Jiva habe ich kennengelernt.
Oh, oh, sehr gut.
Als er 11 Jahre alt war. Er sieht aus wie ein kleiner Inder, ist aber japanesisch. Und geht dort zur Schule, geht in Indien zur Schule, in einer Schule, die unsere Bewegung dort hat und die einen sehr guten Standard hat und eine sehr gute Erziehung vermittelt. So, ich habe ihn gebeten, ein bisschen über Gurukul zu erzählen. Er wird in Englisch sprechen und ich hatte gedacht, dass vielleicht Madhu Mangal übersetzen kann. I would suggest that Madhu will take the microphone since everyone speaks German. Oder haben wir zwei Mikrofone? Das wäre schön für die Klangaufnahme.
Before anybody speaks, but the speaker, in maybe not everybody's, but in somebody's minds or something, then question arises before the speaker starts speaking.
Bevor ein Sprecher anfängt zu sprechen, mögen vielleicht einige Fragen auftauchen.
And that is what is speaker going to speak about?
Und jeder wird sich vielleicht wundern, was wird jetzt der Sprecher sagen?
So I have very short time and I will speak maybe on two points.
Ich habe nur kurz Zeit und werde vielleicht über zwei Dinge sprechen.
And that is about something about discipline.
Ich werde über Disziplin sprechen.
And something about what we learned there.
Und etwas, was wir in der Gurukul gelernt haben.
So,
Disziplin?
Ja, yeah, so Discipline without rules, it's not that easy.
Disziplin ohne Regeln ist nicht möglich.
And rules means for every action there is a reaction.
Und Regeln bedeutet, für jede Aktion gibt es eine Reaktion.
See, if you perform some good action like that, then you'll get a reward or something.
Wenn wir eine gute Tat begehen, dann bekommt man eine Belohnung dafür.
And if you perform some bad action, then you'll get punished.
Und wenn man etwas schlecht macht, wird man dafür bestraft.
And I'll give you for example a story.
Zum Beispiel gibt es da eine Geschichte.
Once in India, there was a householder.
In Indien war einst ein Haushälter.
And he had a maidservant or servant who used to clean the floor every day.
Und der hatte bei sich im Haus einen Diener beschäftigt, der den Boden putzte.
So one day, householder went out.
So der Haushälter ging seines Weges nach draußen.
So when the servant was cleaning, he saw, oh, householder is not here.
So der Diener sah, als er den Boden putzte, der Haushälter ist nicht zu Hause.
And he saw his son bed. And he saw a bed on which householder is to sleep.
Und er sah das Bett, auf dem der Haushälter schlief.
And then he thought, let me have a try.
Und er dachte, lass mich das versuchen.
So he sat on it.
Und er saß auf das Bett.
Oh, very soft bed.
Oh, sehr schön weiches Bett.
So she lay down.
Also übrigens eine sie.
And she didn't know, so she went fall to sleep, deep sleep.
Und sie legte sich auf das Bett und fiel in tiefen Schlaf.
After 15 minutes, a householder came back.
Nach 15 Minuten kam der Haushälter zurück.
And he saw his servant sleeping on the bed.
Und er sah seine Dienerin auf dem Bett schlafen.
Took a good stick and started screaming at him.
Und nahm einen Stecken und fing an, die Dienerin anzuschreien.
She jumped up and she got so scared.
Und sie sprang natürlich sofort auf und war etwas ängstlich.
And the householder was beating her.
Und der Haushälter schlug sie.
But in surprise, more householder was beating her. She was laughing more and more.
Aber zur Überraschung, je mehr der Haushälter die Dienerin schlug, desto mehr fing die Dienerin an zu lachen.
Instead of crying, she laughed more.
Und je mehr der Haushälter schlug, desto mehr lachte die Dienerin.
So when household got tired, he said, "What's wrong with you? Why are you laughing?"
So nachdem der Haushälter etwas erschöpft wurde, fragte er die Dienerin, was stimmt denn mit dir nicht? Warum lachst du denn überhaupt?
And she said, "There is nothing wrong with me. There is something wrong with you. That's why I'm laughing."
Da ist nichts falsch mit mir. Da ist etwas falsch mit dir, sagte die Dienerin.
What's wrong with me?
Jetzt wollte der Haushälter aber wissen, was ist denn falsch mit mir?
So she said, "My dear gentleman, see, I was sleeping on your bed, on the bed for only 15 minutes, and I got so much beaten up. You know that well."
So die Dienerin sagte ihm, schau mal, mein lieber Gentleman, ich habe nur 15 Minuten auf deinem Bett geschlafen und für das hast du mich jetzt so fest geschlagen.
And you are sleeping here since your birth. So how much is waiting for you to get beaten up?
Und du schläfst schon seit deiner Geburt auf diesem Bett. So kannst mal sehen, wie sehr du geschlagen wirst für das.
So that's why we have, if you don't like give some punishment, then school will be like ruined, because discipline without rules is kind of useless.
Can you repeat that, please?
If you don't have rules in Kuroko, then the school will be finished, because discipline without rules is useless.
So wenn wir keine Regeln haben in der Schule, dann wird die Schule bald ein Ende finden, denn eine Disziplin ohne Regeln nützt nicht viel.
That's why we have rules.
Deshalb haben wir Regeln.
But you should not think that, oh no, rules again, no time for sleeping, no time for doing anything, no good.
Aber das heißt nicht, dass wenn wir Regeln haben, haben wir keine Zeit zum Schlafen oder zum Spielen oder andere Dinge machen.
Rules means not only that it's bad, but it's also sometimes joyful to have rules.
Regeln sind nicht nur schlecht, sondern es ist auch manchmal sehr angenehm, Regeln zu haben.
Anyways, I'm short time, so I go to the next point, and that is envy.
So, wir haben wenig Zeit und ich möchte zum nächsten Punkt gehen, und das ist Neid.
I mean, we learn so many things, but I mean, the conclusion is, if you like learn so many things, but you still remain envious, then there is no use of your learning.
Wir lernen so viele Dinge, aber solange wir neidisch in unserem Herzen bleiben, nützt uns all das Gelernte nichts.
For example, let's say you may learn the Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita. So zum Beispiel lernen wir die Bhagavad Gita auswendig.
And then you see other person has learned Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
Und die Person,
more than you.
Und da gibt es vielleicht noch eine Person, die hat die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam noch besser gelernt.
And then envy comes. Oh, he knows more than me. How can I let him know more than me? Then he learns also Srimad Bhagavatam, and then he learns, and then he thinks he's happy now.
Und dann mag man vielleicht denken, oh, diese Person, die weiß mehr als ich, die kann noch mehr, die kann sogar noch das Srimad Bhagavatam. Und man wird neidisch.
So happiness comes from envy. Material happiness comes from envy.
Happiness comes from envy. So.
Material, see, he was out of envy, he got happy because he was so envious to defeat that other guy who knows Srimad Bhagavatam, and then when he defeated him out of envy, then he was happy.
So derjenige, der neidisch war, hat versucht, dann noch besser zu sein als derjenige, der am Anfang mehr wusste, und konnte dann den anderen schlagen und wurde auf diese Art und Weise glücklich. So materielles Glück besteht auf Neid.
So once there was a villager who used to go every day in the forest and worship on ghosts.
So da war einst ein Dorfbewohner, der jeden Tag in den Wald ging und einen Geist verehrte.
So Ghost one day was pleased with this villager and told him, "What boon do you want? I can give you."
So der Geist war zufriedengestellt mit dem Dorfbewohner und sagte, gut, ich gebe dir jetzt eine Segnung, was wünschst du dir?
He said, Vasudeva said, whatever I meditate on, that will appear, that I will have.
So that the Bewohner sagte, ich möchte gern das haben, was immer ich mir denke, das soll sich manifestieren.
And God said, okay, let it be, but with one proposition.
So der Geist sagte, okay, so soll es sein, nur eine Bedingung stelle ich.
He said, whatever you get, your neighbor will get twice as much as you.
Was immer du bekommen wirst, dein Nachbar wird das Doppelte davon kriegen.
So ran to his house, straw house.
So der Dorfbewohner ging zurück zu seiner Strohhütte.
He meditated. Let me have a two-story building house.
Und er meditierte, lass mich ein zweistöckiges Haus haben.
So he said, you are happy when you see that everyone else is lower than you.
So normal ist man glücklich, wenn man sieht, dass alle anderen etwas niedriger sind als wir.
If you went with two-story building in a house to New York City, then you'll have no happiness because you'll see everyone else is bigger than you.
So wenn man mit einem zweistöckigen Haus nach New York geht, wird man nicht sehr glücklich, denn alle anderen sind höher als das zweistöckige Haus.
So he went out to tell everybody that he has a two-story building and everyone else has a straw house.
So er ging in seinem Dorf herum und erzählte jedem, ich habe jetzt ein zweistöckiges Haus und ihr habt nur eure Strohhütte.
So he went out and then he was about to tell everybody that he has, show everybody he has a two-story building. And he saw his neighbor has a four-story building.
So er ging jetzt rum im Dorf und erzählte das, aber er sah, dass sein Nachbar ein vierstöckiges Haus hatte.
He was thinking, oh, no more happy.
Und er konnte nicht mehr glücklich werden.
His heart was burning.
Sein Herz brannte von Neid.
He went back to his house and meditated. Let me have a four-story building.
Und er ging zurück in sein Haus und meditierte. Lass mich ein vierstöckiges Haus haben.
Then he went out. He saw his neighbor as eight-story building.
Und er sah, als er rausging, dass sein Nachbar ein achtstöckiges Haus hatte.
So he was so unhappy, and days passed like that. Days passed like that.
Und er wurde immer unglücklicher und die Tage vergingen auf diese Art und Weise.
One day he came to his house and was thinking, how can I become happy?
Und er ging in sein Haus zurück und überlegte, wie kann ich denn glücklich werden?
And he got an idea.
Und dann hatte er die Idee.
He sat down and meditated.
Er saß und meditierte.
Let one of my eyes get blind.
Lass eines meiner Augen blind werden.
And his neighbor, he went out and he saw his neighbor has two eyes blind.
Und er ging raus und er sah, sein Nachbar hatte zwei blinde Augen.
And then he was happy.
Und dann war er glücklich.
So from this story we can see that you may have so many things, but if you are still angry, then there is no happiness.
So von der Geschichte können wir sehen, dass wir noch so viele Dinge haben möchten, aber wenn wir neidisch im Herzen sind, können wir nicht glücklich werden.
So main thing we learn in Gurukul is to become free from envy.
So die Hauptsache, die wir in der Gurukul lernen, ist, wie wir frei werden von Neid.
Plus many other different things.
Und natürlich ein Haufen anderes noch dazu.
I can speak so long, but time is finished. And if you have any questions, then I'll be standing outside the temple, ready to answer all your questions. Drama project or music classes to keep up, then you're welcome.
Und wenn ihr inspiriert seid, könnt ihr auch eine kleine Spende machen, denn in der Gurukul haben wir natürlich nicht sehr viel Taschengeld. Und die freuen sich immer, wenn sie ein bisschen was bekommen. Die machen eigene Aufführungen, Theateraufführungen zum Beispiel, wo sie versuchen auch kulturelle Darbringungen zu zeigen.
Es geht nicht hier. Jiva ist verantwortlich für die Schauspielgruppe dieser Schule, die reist durch Indien und macht Aufführungen und macht auch Tempelaufführungen. Die müssen sich noch ausstaffieren, also Schauspielerkleider kaufen, oder ist auf den noblen Gedanken gekommen, in der Schweiz, im Land der Goldbahn, mit einem demütig vorgestreckten Kopf. Also, ja, ich glaube, das Thema ist klar.
And if you can, I'll be ready also to get your address. So So I can send you some letter or something in, from Vrindavan.
So, und wenn ihr mir eure Adresse gibt, werde ich euch einen Brief schreiben von Vrindavan.
Thank you. Harbour. Any questions? I'm outside after the program.
Also gleich, als ich die Geschichte gehört habe, hier runtergesetzt, um keine Missverständnisse zu erzeugen. Ja, damit sind wir mit unserem philosophischen Teil an ein natürliches Ende gekommen. Und ich möchte mich bedanken bei Diva für den erfrischenden jugendlichen Beitrag. Ich denke, wir sind auch so weit, dass wir das Festmahl servieren können, das hier ein Schweizer Gemüse, der nicht auskennt. Wir werden da mal schauen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen noch jetzt, die euch aufgekommen sind während des Programmes, was ihr wissen möchtet? Ja, sofort. Gehst du auch mal, weil manchmal kommen die Devotees nicht zurück, die ich schicke, weil sie schon sich den Fassaden zuwenden. Dann guckst du mal, ob es soweit ist. Ja? Ja. Ja. Ja, bitte.
Für einen selbst Fleischlos zu leben oder für die Familie. Ah ja. Ja. Ich glaube, es sind zwei. Diese Frage ist sehr, sehr wichtig und ich möchte sie in zwei Bereiche teilen. Einmal, wie sehr ist es wichtig für einen selber Fleischlos zu leben und dann wie kann man, wenn man solch eine Lebenshaltung einnimmt, also sich vegetarisch ernährt, in einer Familie existieren, die Fleisch isst und vielleicht Anstoß daran nimmt. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Bereiche. Für das eigene spirituelle Leben ist es von absoluter Notwendigkeit, nicht zu töten. Ahimsa oder Gewaltlosigkeit ist etwas, was ganz wichtig für die spirituelle Entwicklung ist. Liebe hat er erzählt über Neid. Neid ist eine Art der Gewalttätigkeit, die in Gedanken stattfindet. Ich bin neidisch auf einen anderen und wünsche ihm etwas Böses, diese Geschichte mit den Augen da zeigt. Man will nicht. So eine weitere Eskalation von einer bösen Absicht einem Wesen gegenüber ist schlecht zu sprechen, entweder zu dieser Person oder zu diesem Wesen oder über das Wesen. Die schlimmste Form der Gewalt jedoch ist in dem Bereich der Tätigkeiten. Und Fleisch ist nun mal Mord. Und wir mögen das nicht selber begangen haben, aber durch unsere Nachfrage bestimmen wir das. Haben wir Teil an dieser Tätigkeit. Also sehr wichtig für die spirituelle Entwicklung, frei von Gewalt in einer gewalttätigen Lebensweise zu werden. Nun, was die Familienmitglieder betrifft, weiß ich, dass die zum Teil mit einem fast missionarischen Eifer mit dem vegetarisch sich ernähren möchte, bekehren wollen zur fleischhaltigen Kost. Mir ist das selber aus eigener Erfahrung gebracht im Bewusstsein und ich höre es auch immer wieder. Die sind sehr, sehr gestört, wenn man eine Ausnahme bildet. Zum Teil deswegen, weil sie intuitiv erahnen, was wir das Falsche machen. Dadurch, dass jemand das ziemlich viele macht, werden sie sehr, sehr gestört. Sondern man muss jüngere Familienmitglieder hat, kann man mit ihnen auf die Weide gehen, zu Kuh, und ihnen ein Messer in die Hand drücken und sagen, du, dein Fleisch läuft da herum. Dann kommen sie sehr oft dazu, zu verstehen, oh ja, das sauber verpackte Fleisch Dingchen da war mal eine Kuh, die auf der Weide lief. Ein guter Freund von mir, Filmemacher, hat einmal so seinen Sohn überzeugt, ein Vegetarier zu werden. Der ist das heute noch. Der ist zwar jetzt Disc-Jockey, also ist nicht unbedingt spirituell angehaucht, aber das vergisst er nicht. Das ist ihm auch klar. Das ist nicht, da ist er dankbar seinem Vater gegenüber. Für Menschen, die vielleicht Ehepartner sind oder sich nicht so, sagen wir mal, mit so einer Argumentation zufrieden geben würden, es ist vielleicht gut, auf die gesundheitlichen Schäden hinzuweisen, die das Fleisch passiert. In England ist es so, dass ein Vegetarier nicht so viel Lebensversicherung bezahlen muss. Von den meisten, die werden nicht so lange krank. Das sind statistische Werte. Da würde ich dann einfach auf der Ebene argumentieren. Aber wenn man merkt, jemand möchte nicht wirklich hören, lieber nichts sagen und ein toleranter Gentleman sein. Das Beispiel spricht sehr oft Leute. Es ist aber wichtig für das spirituelles Leben, letztendlich das Fleisch anzuhören. Nun macht man sich denken, oh, der Mönch hat gut reden da vorne, der lebt wahrscheinlich schon eine längere Zeit vegetarisch, der weiß nicht, wie brisant das Thema ist. Ich bin mir bewusst, dass das neuralgische Punkte berühren kann, wenn man plötzlich also vegetarisch sich ernährt. Ich würde deswegen als meine eigentliche Antwort folgendes sagen. Praktiziere doch die spirituellen Vorgänge wie das Chanten des Mantras, das Lesen in den Heiligen Schriften, und du wirst sehen, dass dann plötzlich in deinem Leben etwas geschieht. Du wirst die nötige Stärke haben, auch die Überzeugungsstärke, ein gewisser spiritueller Faktor tritt im Leben ein, sodass sich das dann verändert. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, ich war früher, so hieß ich, eine fleischfressende Pflanze, so habe ich mich immer bezeichnet. An dem Tag, als ich zu meiner Mutter sagte, ich esse kein Fleisch mehr, ging eine Bombe zu Hause los. Eine Bombe, wie das Feld am Haus bis in die tiefsten Fundamente ließ. Und es ging da um alles. Liebst du mich nicht? Fragte die Mutter. Warum tust du mir das an? Und man kam also auf die Grundsatzfragen menschlichen Zusammenlebens. Ich war verzweifelt, ich konnte das nicht. Sehr weit für mich nicht mehr so, dass ich so ach sagen, du kannst alles verbauen, der Lieben, Alter. Besonders, es war richtig. Und an dem Tag habe ich den nachgegeben und habe die Gulaschstücke aus der Suppe gefischt und die Suppe getrunken. Für meine Mutter. Und dann habe ich den einfach zu Krishna gegeben. Ich liebe meine Mutter sehr und meine Mutter mich wahrscheinlich noch mehr. Du musst das hier irgendwie lösen. Und dann ist eben so ein gewisser spiritueller Faktor aufgetreten. Und heute berichtet meine Eltern mit großem Stolz in der Telefon. Und also am Telefon, wir essen nur einmal in der Woche ein bisschen Wurst. Erwartend Lob und Anerkennung dafür und kriegen es dann auch. Ich würde einfach zunächst mal stabil werden in den anderen spirituellen Vorgängen, mit dem Chanten, dem Leben, dem positiven Dingen, und dann wirst du sehen, wie ich diese Dinge schon löse. Also, ich gebe dir also eine metaphysische Antwort. Nicht? Das ist, der gewisse Krishna-Faktor muss im Leben wirken. Oder der spirituelle Faktor. Und dann wird es. Ja. derjenige, die es gewährt hat?
Ach doch, du bist da zurückgekommen. Ist alles bereit. Ja, du kommst nicht mehr zurück. Ja. So schön. Also, jetzt ist unser hervorragend zubereitetes vegetarisches Festmahl draußen und wartet auf unsere Gesundheitsgäste. Nochmals, herzlichen Dank für eure Teilnahme an unserem kleinen spirituellen Programm. Wir werden im Anschluss an das Festmahl noch im Tempelraum treffen, soweit ihr noch Zeit habt und dann in die Intimation lassen. Gut, also dann alles Gute für euer spirituelle Entwicklung und besonders viel spirituelle Kraft.